Wir kommen heute zu Kapitel 20 im Lukas-Evangelium. Und das ist der nächste Teil in der Serie von Absätzen und Texten, mit denen wir uns bei der Betrachtung der letzten Woche im Leben unseres Herrn Jesus befassen, auf seinen Weg zum Kreuz hin. Und ich lese die Verse Lukas 20, Verse 1 bis 8. Lukas 20, 1 bis 8. Und es geschah aber an einem jener Tage, als er das Volk im Tempel lehrte und das Evangelium verkündigte, da traten die obersten Priester und die Schriftgelehrten samt den Ältesten herzu und redeten mit ihm und sprachen: Sage uns, in welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Auch ich will euch ein Wort fragen. So sagt mir, war die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Da überlegten sie bei sich selbst und sprachen: Wenn wir sagen vom Himmel, so wird er fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen von Menschen, so wird das ganze Volk uns steinigen. Denn es ist überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. Und sie antworteten, sie wüssten nicht woher. Da sprach Jesus zu ihnen: So sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Das ist ein sehr, sehr trauriges Gespräch. Es ist die letzte Erklärung von Seiten unseres Herrn Jesus Christus, dass er Israel bzw. den Führern Israels nichts mehr zu sagen hat. Er hat mit ihnen abgeschlossen. Und die Frage, die zu dieser tragischen Deklaration unseres Herrn führt, ist die Frage nach der Vollmacht. Wir alle verstehen das Wort Autorität oder Vollmacht und wir verstehen, was es bedeutet, Autorität zu haben und einer Autorität zu unterstehen. Und Autorität ist ein Wort, das voller Bedeutung ist. Es bedeutet Erlaubnis, Macht, Privileg, Herrschaft, Kontrolle, Beherrschung. Das deutet es alles an. Und unsere Welt ist voll davon. Wir werden zu Hause damit konfrontiert, denn Väter und Mütter haben Autorität über ihre Kinder. Und wir sind in unseren Schulen mit Autorität konfrontiert. Es gibt immer Menschen, die Autorität über uns haben. Wir sind an allen Arbeitsplätzen damit konfrontiert. Wir sind im Hinblick auf Regierungen damit konfrontiert, die dafür verantwortlich sind, Gesetze zu verabschieden und sie mit Autorität durchzusetzen. Wir sind daran gewöhnt, wir alle sind Menschen, die einer Autorität unterstehen und in manchen Fällen haben wir auch selbst eine gewisse Autorität. Wir begreifen es also, wir wissen, was es bedeutet, Autorität zu haben. Wir wissen es auch, was es bedeutet, der Autorität eines anderen zu unterstehen. Alle von uns haben sowohl selber etwas Autorität und im Allgemeinen unterstehen wir mehr Autorität. Aber wenn es um Jesus Christus geht, ist Autorität etwas vollkommen anderes. Matthäus 28, Vers 18 sagt Jesus Folgendes: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Alle Macht. Und das bedeutet, absolut souverän zu sein. Es bedeutet, niemanden als sich selbst gegenüber rechenschaftspflichtig zu sein. Das heißt, er hatte sämtliche Autorität. Und Jesus stellte seine Autorität auf verschiedene Art und Weise unter Beweis. In Matthäus 7, Vers 29, am Ende der Bergpredigt, nachdem Jesus diese meisterhafte Predigt, seine evangelistische Predigt abgeschlossen hatte, sie begann damit, die falsche Religion im Judaismus zu zerpflücken und endete mit der Einladung, durch die schmale Pforte zu gehen. Aber nachdem er fertig war, gab es eine Reaktion, ein Erstaunen über seine Lehre. Und da heißt es, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat. Das war absolut einzigartig. Sie waren nicht an Menschen gewöhnt, die nur ihrer eigenen Autorität unterstanden. Sie waren an Menschen gewöhnt, die andere zitierten, die sich mit jemand anders identifizierten, die ihre Autorität von jemand anderes bezogen. Aber Jesus sprach als jemand, der selbst eine Autorität ist. Später im Matthäus-Evangelium Kapitel 9 Verse 6 bis 8 lesen wir, dass er die Autorität hatte, Sünden zu vergeben. Eine Autorität, von der sie wussten, dass sie nur einem einzigen zustand, nämlich Gott. In Kapitel 10 von Matthäus Vers 1 wird offensichtlich, dass er Autorität über alle Mächte der Hölle, Autorität über dämonische Mächte hatte. Und in Johannes Kapitel 1 Vers 12 beanspruchte er die Autorität zu retten. Das heißt, die Autorität, Leben zu spenden, geistliches Leben und Errettung. Und dann in Kapitel 5 von Johannes Evangelium, Vers 27, lesen wir, dass er die Autorität erhielt, alle Menschen zu richten. Auch im Johannes Evangelium, Kapitel 10, Vers 18, sagte er, ich habe Vollmacht, mein Leben zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Das bedeutet, er hatte die Autorität über Leben und Tod, was im Buch der Offenbarung so wunderbar als Besitz der Schlüssel des Todes und des Hades beschrieben wird. Johannes 17, Vers 2 erzählte uns, dass er die Autorität über die gesamte Menschheit hat. Und er steht niemanden außer Gott und ist als Gottes Sohn in perfekter Übereinstimmung mit Gott, dem Vater. Er hat Autorität. Er hat eine Art der Autorität, über die wir selbst nichts wissen. Er hat die absolute einseitige Autorität, um zu tun, was immer ihm beliebt, wann immer ihm es beliebt und wem auch immer oder was auch immer. Das ist absolute Autorität. Nun, vielleicht lässt die Essenz, das Wesen dieser Autorität sich durch zwei griechische Wörter begreifen, die mit Autorität übersetzt werden können. Das erste lautet Dynamis. Das wird in der Regel mit Macht übersetzt. Es ist die Macht, von der wir das Wort Dynamit ableiten. Dynamis bezieht sich auf die Fähigkeit, etwas zu tun. Die Fähigkeit, es zu tun. Das ist der eine Begriff. Und das andere Wort lautet Exousia. Das Wort Exousia wird in der Regel mit Autorität oder Vollmacht übersetzt, wie in diesem Text, wo es gleich dreimal auftaucht. Und das bedeutet das Recht, etwas zu tun. Das Recht. Autorität zu haben bedeutet also alle Macht und jedes Recht zu haben, alles zu tun, was einem beliebt. Jesus hat die Fähigkeit, alles zu tun, was er möchte, und er hat das Recht, alles zu tun, was er möchte. Mit wem auch immer und was auch immer er möchte. Und das bedeutet uneingeschränkte Autorität. Das bedeutet es, uneingeschränkte Autorität zu haben. Diese beiden Worte, Dynamis und Exousia. Er hat Macht und die Erlaubnis, die Berechtigung. Und er hat sie, weil er Gott ist. Und obwohl er Fleisch geworden ist, obwohl er Gott in Menschengestalt ist, obwohl er sich zu der Rolle eines Dieners erniedrigt hat, hat er immer noch die Macht und die Autorität, genau das zu tun, was Gott für ihn beabsichtigt. Seine Macht ist uneingeschränkt. Niemand kann seiner Macht standhalten. Seine Fähigkeiten sind uneingeschränkt. Seine Rechte sind uneingeschränkt. Er hat sowohl das Recht als auch die Fähigkeit, alles zu tun, was er will. Und er richtet seinen Willen darauf aus, das zu tun, was in perfekter Harmonie mit dem Vater ist. Demzufolge, und das ist ein wichtiger Punkt, demzufolge hat Jesus nie in seinem irdischen Leben jemals um Erlaubnis gebeten, irgendetwas zu tun. Nie. Er hat während seines Wirkens nie Erlaubnis von irgendwelchen normalen Instanzen eingeholt. Es gab niemanden, der einen höheren Rang hatte als sein eigener Vater. Und Jesus sagte, ich tue immer das, was der Vater mir sagt. Ich tue immer das, was der Vater mir zeigt. Ich tue ausschließlich das, was der Vater für mich vorgesehen hat. Egal, was es war. Es gab keine Autorität, zu der Jesus ging. Und hier müssen wir verstehen, dass das für die Juden eine sehr schockierende Erfahrung war, so zu lehren, wie Jesus das bei der Bergpredigt tat und im Prinzip jedes kostbare Gut der judaistischen, legalistischen Religion angriff und zerschmetterte und keine Autorität außer sich selbst zu haben. Das war eine äußerst empörende Sache. Jesus griff ihre Geldgaben an, er griff ihr Fasten an, er griff ihre Gebete an, er griff ihre Opfer an, er griff ihre Selbstgerechtigkeit an, er griff alles an, was ihnen heilig war. Ja, er griff in seiner Lehre die Gesamtheit und die Substanz ihres ganzen religiösen Systems an und zitierte dabei keinen Rabbiner. Er hatte keine Erlaubnis von einem Mitglied des Sanhedrins. Und er war keinem rabbinischen Rat gegenüber rechenschaftspflichtig. Er war nicht ordnungsgemäß ordiniert worden, wie es sich für alle Lehrer und Rabbiner gehörte. Und auch seine Theologie war vom Sanhedrin weder überprüft noch genehmigt worden. Und selbst als er zu Beginn seines Wirkens eine Peitsche anfertigte und alle Käufer und Verkäufer aus dem Haus seines Vaters vertrieb, bat er niemanden um Erlaubnis dafür. Er ging nicht zum herrschenden Rat des Tempels, der natürlich aus den hohen Priestern, den obersten Priestern und den ihnen unterstehenden Priestern und den restlichen Leuten, die dieses Geschäft betrieben. Er holte keine Erlaubnis von ihnen ein. Er ging nicht zum Sanhedrin, der herrschenden Gruppe aus obersten Priestern und Schriftgelehrten und anderen offiziellen Ältesten, Sadduzäern oder den Herodianern. Er holte keine Erlaubnis ein, als er das erste Mal tat, und er holt auch keine Erlaubnis ein, als er das letzte Mal tat, wie wir es in unserer Predigt am letzten Sonntag schon gesehen haben. In Kapitel 19, 45 steht einfach, er ging in den Tempel hinein und fing an, die Verkäufer und Käufer darin hinauszutreiben und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus ist ein Bethaus, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und er warf sie hinaus. Er holte keine Erlaubnis ein, um das zu tun. Und das Ganze, was da vor sich ging, stellte eine Behinderung von allem dar, was dort vor sich ging, ohne jegliche Autorität dafür. Aber er hat nie menschliche Autorität eingeholt. Und ihr müsst verstehen, dass das in gewisser Weise einfach eine weitere enorme Beleidigung der Juden ist, die in Israel die Führung innehaben. Sie sind zuerst einmal erschüttert, dass er ihre Theologie angreift, ihre Glaubwürdigkeit, und dann demaskiert er auch noch ihre Heuchelei. Und jetzt greift er ihre spezifische Domäne, ihren Bereich auch noch physisch an. Und er lehrt ohne jegliche Verbindung zu irgendeinem früheren Mentor oder irgendeinem Rabbiner und ohne Referenzen und ohne Ordination, die nur vom Sanhedrin erteilt werden konnte. Derartiges Verhalten für sich allein ist schon so empörend. Ein solches Verhalten ohne die entsprechende Autorität ist doppelt empörend. Jesus unterstand seiner eigenen Autorität. Er sprach wie ein Prophet. Er sprach die Wahrheit. Er legte die Schriften korrekt aus. Er sprach das wahre Wort Gottes. Das gaben sie sogar zu. Und er vergab Sünden. Er heilte Kranke. Er weckte die Toten zum Leben, er trieb Dämonen aus und er tat es, ohne je von irgendjemandem die Erlaubnis dazu einzuholen. Und es läuft aufs Folgende hinaus. Er behandelte das gesamte religiöse System, als existierte es nicht. Das ist verblüffend. Der Sanhedrin, der war ihm egal. Die Priester waren ihm egal. Die Räte waren ihm egal, die Meinung der breiten Masse war ihm egal, alles war ihm egal. Er war den Priestern gegenüber vollkommen gleichgültig. Er war den Rabbinern gegenüber gleichgültig, er war den Gesetzesgelehrten, den Schriftgelehrten und den Theologen gegenüber gleichgültig. Er war dem Opfersystem gegenüber gleichgültig. Er war den Tempelgeschäften gegenüber gleichgültig und er behandelte sie, als gäbe es sie nicht. All das hatte keine Auswirkung auf sein Leben, er hatte keine Auswirkung auf seine Lehre, es hatte keine Auswirkung auf das, was er sagte. Er griff im Prinzip sogar vehement an. Es war alles auf Angriff gesetzt. Nun, wir müssen verstehen, dass die zunehmende Feindlichkeit zu diesem Zeitpunkt wirklich sehr groß ist. Sie ist unermesslich groß geworden. Bedenkt bitte diese religiöse Elite, sie lebten dafür, dass sie irgendwie auf ein Podest erhoben würden, ja. Diese Führer lebten dafür, lange Gewänder zu tragen und Quasten an ihren Gewändern zur Schau zu stellen. Sie lebten dafür, Heiligkeit vorzutäuschen, Sie lebten, um im Auge der Öffentlichkeit zu fasten und Asche auf ihr Haupt zu streuen und ihre Spenden an den Tempel vor aller Augen zu geben, während jemand die Trompete blies, um ihre Ankunft anzukündigen. Sie suchten die obersten Priester in ihren hohen Positionen auf und strebten danach, erhoben zu werden. Sie wollten mit Meister und Lehrer oder auch mit Vater angeredet werden. Es ging einzig und allein darum, sie zu erheben. Und Jesus behandelte sie buchstäblich mit äußerster Verachtung. Was ihnen anging, existierten sie nicht. Sie hatten nichts mit Gott zu tun, sie hatten nichts mit dem Reich Gottes zu tun, sie hatten nichts mit dem wahren Volk Gottes zu tun und die Ziele Gottes und das Leben Gottes waren ihnen fremd. Leute, es gibt nichts Schlimmeres und schwerer anzunehmendes, als so behandelt zu werden, als zähle man nicht, wenn man sich selbst hingegen als so wichtig sieht. Könnt ihr euch das vorstellen? Und wenn ihr all diese Elemente zusammenfügt, seht ihr in ihnen eine Wut von solchem Ausmaß, dass die Seelen der Juden buchstäblich vor Hass entbrannt sind. Und dann eskaliert es rapide und entlädt sich bei der Kreuzigung am Freitag quasi wie eine Feuersbrunst. Und ich möchte euch ein wenig Hintergrundinformationen dazu geben. Jesus hat sein kurzes Wirken in Galiläa im Norden beendet und nachdem er im letzten Jahr sein Leben hauptsächlich in Judäa tätig war. Und er ist zum Passa nach Jerusalem gekommen. Er stieg östlich des Jordankreuzes hinab, lief durch Jericho und dann den Hügel hinauf nach Jerusalem. Jetzt befindet er sich in der Stadt Jerusalem. Er kam in der Gegend von Jerusalem am Samstag an, im Jahre 30 nach Christus, im Monat Nisan, um sich auf seinen Tod am Freitag vorzubereiten. Dem Tag, an dem die Passa-Lämmer geschlachtet wurden. Und er ist das wahre Passa-Lamm, das an diesem Tag, in diesem Jahr geschlachtet werden würde, genau in dem Jahr, das Daniel, der Prophet Daniel im Alten Testament vorhergesagt hatte. Und es ist Samstag, beziehungsweise der Sabbat, als er in die Gegend von Jerusalem kommt. Er geht zu der Familie, die er kennt und die er liebt, Martha und Maria und Lazarus. Und er kommt in ihrem Haus unter, in einem Dorf namens Bethanien, 3 Kilometer östlich von Jerusalem. Er bleibt Samstagnacht bei ihnen. Am Sonntag hat es sich dann herumgesprochen, dass er dort ist und die Menschenmassen kommen aus Jerusalem und den benachbarten Dörfern aus Bethanien und ihn zu sehen und Lazarus zu sehen, den er etliche Wochen zuvor von den Toten auferweckte. Das ist es, was am Sonntag geschah. Er blieb in Bethanien und die Menschenmassen kamen zu ihm. Und am Montag ritt er, wie ihr wisst, triumphierend in Jerusalem ein, auf einem Füllen, dem Fohlen eines Esels, um Zacharja 9,9 zu erfüllen, dass der Messias auf dem Rücken eines Füllens, dem Fohlen eines Lasttieres in Jerusalem einziehen würde. Er zieht durch das östliche Tor ein. Er wird von der gewaltigen Menschenmasse als der Messias gepriesen und die große Parade endet dann am Tempel, der sich gerade vor ihm innerhalb des östlichen Tores befindet. Und er kommt gerade durch das Tor hindurch, inmitten dieser großen Menschenmasse, und er befindet sich dann genau in der Sichtweite dieses Tempels. Und das ist der Montag. Der Montag endet also dort im Tempel und in der Dämmerung des Abends kehrt er zurück nach Bethanien, um mit seinem Jünger die Nacht wieder bei Maria, Martha und Lazarus zu verbringen. Und am Dienstagmorgen kommt er erfüllt von heiligem Zorn zurück. Das Letzte, was er am Montag gesehen hat, war der Tempel. Und als er durch das östliche Tor kam, nach seinem triumphalen Einzug und auf dem Tempel blickte, hatte er diese schreckliche Disharmonie gesehen, die die Räuber an dem Ort anrichteten, der das Haus Gottes sein sollte. Und dieser Eindruck blieb ihm mit aller Wahrscheinlichkeit über Nacht in Erinnerung. Am Morgen kam er voll Zorn um die Umstände im Tempel zurück. Erfüllt vom heiligen Zorn kam er herein und warf die Verdorbenen, die bösen Schänder des Hauses seines Vaters hinaus. Und während all das vor sich ging, so erfahren wir von Matthäus, priesen einige junge Knaben, einige zwölfjährige Jungen, Jesus und riefen Hosianna dem Sohn Davids. Und damit erzürnten sie die Führer damit noch mehr. Stellt euch einmal vor, dass diese Jungen mit diesen Rufen eigentlich sagten, rette, wir beten, rette, Jesus preisen, während er gleichzeitig die Führer hinauswirft. Und so steigern sie die Notwendigkeit, ihn zu ermorden, um dieser unvermitterten Schändung ihrer scheinheiligen Religion Einhalt zu gebieten. Sie können jemanden, der ihre falsche Anbetung gestört, ihre fanatische Heuchelei aufgedeckt, was er getan hat, ohne Erlaubnis nicht dulden. Nachdem er den Tempel am Dienstag geläutert hat und da für Reinigung gesorgt hat, geht er nach Bethanien also zurück. Und am Folgetag kehrt er nochmals zurück, Mittwoch kehrt er nochmals zurück. Und hier befinden wir uns jetzt, Lukas Kapitel 20. Wir sind am Mittwoch. Wenn ihr eine MacArthur Studienbibel habt, dann steht dort Dienstag, aber das müsst ihr korrigieren. Es ist Mittwoch, als er wieder in die Stadt zurückkehrt. Er kehrt in den Tempel zurück, der jetzt gereinigt ist, und sie kamen nicht zurück. Das ist ein Zeichen der Macht, die er ausübte. Er hat den Tempel jetzt geläutert und wird in dessen Mittelpunkt stehen. Unser Herr ist in seinen Tempel gekommen, so wie der Prophet Maleachi es sagte, er wird plötzlich zu seinem Tempel kommen. So ist er in seinen Tempel gekommen. Und als er ankommt, ist es Mittwochmorgen und er kommt, um zu lehren, wie wir es in Vers 1 lesen. Und es geschah aber an einem jener Tage, als er das Volk im Tempel lehrte. Dieses eine jener Tage erkennt man, wenn wir einen Vergleich mit den anderen Evangelien tun, dass es der Mittwoch ist, als er das Volk im Tempel lehrte und das Evangelium verkündete. Er ist an der Zeit für ihn, dass die Wahrheit Einzug in den Tempel erhält. Es ist an der Zeit, die Schwindler, die Manipulatoren und Scharlatane, die Irrlehrer und Heuchler und Betrüger und Simulanten zu vertreiben. Es war Zeit für die Wahrheit. Es ist Zeit für Gottes wahren Lehrer und Gottes wahres Wort und Gottes wahres Evangelium der Errettung. Es war Zeit für die gute Botschaft. Und so kommt er und wird zum Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit. Und erinnert ihr euch, dass es in Vers 47 hieß, er habe täglich im Tempel gelehrt? Die obersten Priester aber und die Schriftgelehrten und die Vornehmsten des Volkes trachteten danach, ihn umzubringen, doch sie fanden keinen Weg, wie sie es tun sollten. Denn das ganze Volk hing an ihm und hörte ihm zu. Und sie fuhren fort, in diesen wenigen Tagen ihn an den Lippen zu hängen. Ihr erinnert euch an dieses Bild. Wenn ihr Kapitel 21 und Vers 38 betrachtet, so steht dort am Ende des Kapitels ab Vers 37, er war tagsüber im Tempel und lehrte. Und in Vers 38, und alles Volk kam früh zu ihm in den Tempel, um ihn zu hören. Das war also seine tägliche Routine. Mittwoch und ganz gewiss Donnerstag, am Freitag findet der Prozess und seine Kreuzigung statt. Aber an diesem Mittwoch kommt er zurück, um einen Ort mit Wahrheit zu füllen, der bisher nichts als Lügen gekannt hat, Gottes wahre Botschaft an einen Ort zu bringen, wo es nichts als satanische Nachahmung und Täuschung gegeben hat. Und so kommt er und lehrt die Menschen im Tempel und er verkündigt ihnen das Evangelium, die frohe Botschaft. Es ist ein erstaunlicher Tag. Übrigens erstreckt sich die Lehre bis an das Ende von Kapitel 20, ganz bis zum Ende. Und in Kapitel 21 gibt es sogar noch mehr, was hier in Kapitel 20 ist, aber ist im Prinzip der Inhalt seiner Lehre an diesem Mittwoch. Und diese Lehre ist so wichtig, dass noch mehr dazu in Matthäus und Markus enthalten ist. Es ist so ein wichtiger Tag, es ist das letzte Mal, dass er lehrt, das letzte Mal, dass er spricht und er verkündigt den Menschen das Evangelium. Er verkündigt den Menschen das wahre Wort Gottes. Wir haben festgestellt, das ist Gnade, das ist Erbarmen, Barmherzigkeit, Beständigkeit. Und wir wissen, es ist sein Grund und Boden, einige wenige letzte Tage, um Israel zur Buße aufzurufen, um Israel zur Errettung zu rufen. Er ist nicht daran interessiert, irgendwelche gesellschaftlichen und politischen Veränderungen herbeizuführen oder irgendwelche militärischen Reformen herbeizuführen. Nicht für eine ungläubige Nation. Und so kommt er, um die Wahrheit zu lehren und um das Evangelium zu verkündigen. Und Markus erzählt uns, dass er das tat, während er herumlief, im und um den großen Vorhof im Tempel mit all den Plätzen darin, den Kolonnaden und den Vorhöfen. Er ging in dieser gewaltigen Menschenmenge umher und die Führer waren dort und blieben ihm auf den Fersen. 1947 lesen wir, und er lehrte täglich im Tempel und die Obersten aber und die Schriftgelehrten und die Vornehmsten trachteten danach, ihn umzubringen. Sie mussten ihn an den Fersen kleben bleiben. Sie wollten etwas finden, womit sie ihn in die Falle locken konnten. Aber das gelang ihnen nicht. Und sie hatten Angst vor dem Volk. Das war eine typisch rabbinische Vorgehensweise. Man ging umher und man bewegte sich, man reagierte und interagierte. Und es gab Dialoge und es gab Streitgespräche. Und währenddessen ging man einfach umher und lehrte. Und was sagte er? Was lehrte er die Menschen? Was war seine Botschaft? Nun, wahrscheinlich dieselbe, die wir in Apostelgeschichte 1, Vers 3 lesen. Er sprach über Dinge, die sich auf das Reich Gottes bezogen. Er sprach nicht über Politik. Es ging nicht um die Wirtschaft oder um Anstand. Es ging nicht um die Dinge, von denen die Menschen wollten, dass der Messias sie ihnen bringt. Sondern es ging um die Fragen des Reiches Gottes. Er sprach wahrscheinlich über Sünde und deren Verderbtheit, über die Torheit einer heuchlerischen Religion, die der Sünde nicht Herr werden konnte. Und er lehrte mit großer Wahrscheinlichkeit über das Gericht und die Unausweichlichkeit des göttlichen Gerichts und der Hölle. Er sprach wahrscheinlich über Gerechtigkeit und Hoffnungslosigkeit des Versuchs, Gerechtigkeit aus eigenen Kräften zu erlangen. Und ich bin überzeugt, dass er auch über Demut sprach, die Notwendigkeit eines gebrochenen Geistes sowie eines gebrochenen und reumütigen Herzens. Und er sprach sicherlich auch über Liebe, die barmherzige Liebe Gottes für Sünder. Und er sprach über die Möglichkeit des Friedens mit Gott, des Einzugs in das Reich Gottes. All das können wir uns sehr gut vorstellen. Er sprach wahrscheinlich auch über die Torheit falscher Gebete und nutzloser Wiederholungen und des Verrichtens oberflächlicher religiöser Werke und des Gesehenwerdens von Menschen und der Zufriedenheit mit diesem Zustand, statt Gottes Anerkennung zu haben. Er sprach wahrscheinlich über falsche Demut und geistlichen Hochmut und vielleicht sprach er über den Preis der Nachfolge, über Selbstverleugnen und darüber, dass eigene Kreuz aufzunehmen. Nun, vielleicht sprach er auch über die Verfolgung und über die Leiden eines Menschen, der sich mit Jesus identifiziert. Vielleicht sprach er über die Schrift, das Wort Gottes, über Ehrlichkeit und Vergebung und so weiter und so fort. All diese Dinge sind ein Teil des Wortes euangelizomai, ein Verb, das Verkündigung des Evangeliums bedeutet. Er sprach über alle Angelegenheiten, die mit der Errettung zu tun hatten. Und erstaunlich, sie hörten zu. Aber die Führer waren da und konnten es nicht ertragen und sie suchten nach irgendeinem Weg, um ihn in die Falle zu locken, um ihn zu ertappen. Das fiel ihnen sehr schwer. Am Ende von Kapitel 19 dauerte es nicht lange, bis sie etwas unternahmen, weil sie so erzürnt waren. Und jetzt hier in der Mitte von Vers 1, Kapitel 20, Vers 1, kommen wir nun zu dem ersten Punkt, auf den ich heute eure Aufmerksamkeit bei diesem Ereignis lenken möchte. Und das ist die Konfrontation. Die obersten Priester und die Schriftgelehrten traten herzu und redeten mit ihm. Traten herzu, das griechische Verb Epistemi, kann so viel wie angreifen oder auf etwas stoßen, sich auf etwas stürzen bedeuten. Und es war unvermeidlich, sie können ihren Zorn nicht länger im Zaum halten und dabei versuchen sie, sich zu beherrschen und tun das auch, indem sie eine Frage stellen, die ihre Feindlichkeit hinter einem quasi theologischen Fall verbirgt. Aber sie verfolgen ihn voller Wut. Bitte beachtet, dass es sich hier um die obersten Priester Und die Schriftgelehrten und die Ältesten handelt, und das ist sehr wichtig, die obersten Priester setzten sich zusammen aus den Würdenträgern des Tempels, denjenigen, die direkt unter den hohen Priester standen. Unter diesen Tempelbeamten wurde der hohe Priester ausgewählt und sie hatten die Verantwortung als Aufseher über quasi alles, was dort im Tempel ablief. Dann gab es noch die hochrangigen Priesterorden, Priester, die über jenen Priester standen, welche ihre zweiwöchigen Dienst pro Jahr dort verrichteten. Es gab alle Arten von Autoritäten und Würdenträger und sie wurden kollektiv hier in den oberen Priestern repräsentiert. Ja, das stellen wir uns jetzt unter diesen obersten Priestern vor. Die Schriftgelehrten repräsentierten dann die Theologen. Viele von ihnen waren Pharisäer, nicht alle von ihnen, aber viele von ihnen waren Pharisäer. Und der Rest bestand aus Ältesten. Die Ältesten setzten sich zum Teil aus den Sadduzäern zusammen. Wahrscheinlich einige von ihnen waren Herodianer und einige auch Pharisäer, die dann den Sanhedrin ausmachen würde. Die Gruppe von 70 Männern, die die religiösen Angelegenheiten in Jerusalem beherrschten, in Israel beherrschten. So kommt also eine Delegation eines Kollektivs zu ihm. Oder dieses Kollektivs. Und Folgendes ist daran interessant. Das hier sind Gruppen von entgegengesetzten Standpunkten. Ja? Die Sadduzäer hatten ihre eigenen Ansichten und die Pharisäer hatten ihre eigenen Ansichten. Die Herodianer hatten ihre eigenen Ansichten, die wieder völlig anders waren und sich gegenseitig so voneinander unterschieden. Herodianer waren anders in ihren Auffassungen als die Pharisäer. Und die Sadduzäer unterschieden sich wieder von den Pharisäern. Sie alle entstammen sehr unterschiedlichen Gruppen, die sich in einer Sache einig sind. Wir wünschen diesen Mann den Tod. Das ganze religiöse Establishment ist sich in dieser Frage einig. Alle konträren Gruppen sind sich weiterhin einig in ihrem Wunsch danach, den Messias zu töten. Und wenn euch das nicht zeigt, wie weit der Judaismus von Gott entfernt war, dann weiß ich auch nicht. Aber sie konnten sich auf kaum etwas einigen. Aber bei der Einigung in dieser Frage, Leute, gab es überhaupt keine Probleme. Sie wünschten sich den Tod von Jesus. Und Leute, das ist wirklich eine gute Lektion. Denn alle falschen Religionen haben ihre eigenen Facetten. Aber alle falschen Religionen stimmen darin überein, dass sie eine Position einnehmen, die im Gegensatz zum Evangelium von Jesus Christus steht. Was ist eine falsche Religion? Eine falsche Religion ist jede Religion, jedes beliebigen Namens, die nicht im Einklang mit dem Evangelium von Jesus Christus ist. Sei es der Islam, sei es der Buddhismus oder der Hinduismus oder irgendeine Ehelehre des Christentums, alle falschen Religionen, einschließlich des Katholizismus, stimmen darüber ein, dass sie gegen das Evangelium gerichtet sind. Es ist immer die Wahrheit, die dem stärksten Angriff ausgesetzt ist. Und sie kamen also alle gemeinsam, um gewissermaßen als Antichrist in Erscheinung zu treten. Und sie werden es übrigens am Ende unseres Zeitalters auch sein. Die Religionen dieser Welt werden sich gegen Christus verbünden. Auch diese hier sind wirkliche Feiglinge. Sie wissen wirklich nicht, wie sie mit dieser Sache umgehen sollen. Und sie wollen nicht offenbaren, wie es in ihren Köpfen und wie es in ihren Herzen wirklich aussieht und wie ihre wahren Überzeugungen aussehen. Und deshalb versuchen sie, Jesus in die Falle zu locken, Vers 2. Und sie redeten mit ihm und sprachen, sage uns, in welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Und sie lebten in einer Welt, in der Autorität eine sehr große Angelegenheit war. Es gab eine sehr komplexe Hierarchie, eine sehr vielschichtige Rangordnung. Es gab Leute, für die Feste verantwortlich waren, Leute, die für Musik verantwortlich waren, Leute, die für Trompeten, Bäckereien, Salz, Holz, Getränke, Lose werfen, Brandopfer, Wasser, Schilder, Weihrauch, Vorhänge, Gewänder, einfach alles. Es gab für jeden irgendeine Autorität. Es gab diese Hackordnung von oben nach unten bis zum hohen Priester und seinen Untergebenen. Man tat nicht einfach irgendetwas, ohne dafür die Autorität zu haben. Und sie kamen alle zusammen, weil sie effektiv fertig gemacht worden waren. Und sie können alle übereinkommen und sagen, dass dies ein empörender Mann ist, der empörende Dinge tut, der ihnen keine Aufmerksamkeit schenkt.
Oh, wir werden völlig vernachlässigt.
Und sie denken, sie müssten eine Frage über seine Autorität stellen, weil sie der Meinung sind, die Menschen werden das verstehen. Sage uns, in welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Und welche Dinge? Und manche haben vorgeschlagen, die Lehre. Und das ist angemessen. Denn man könnte nicht im Tempel lehren, wenn man nicht zuvor vom Sanhedrin ordiniert worden war. Und manche denken, das seien die Wunder, die er getan hat. Ihr erinnert euch daran, dass er verschiedene Wunder wirkte, dass die Blinden wieder sehen konnten, Lahme konnten wieder gehen. Er heilte sie alle. Aber darum geht es wirklich nicht. Was sie dazu veranlasst hat, diese Frage zu stellen, ist mit größter Wahrscheinlichkeit die Reinigung des Tempels. Das ist mit dies gemeint. Wie kannst du es wagen, diesen Ort einzunehmen? Dies bedeutet auch der triumphale Einzug, der Anspruch, den du als Messias bereit bist zu akzeptieren. Du kommst da rein, fegst diesen Ort leer und übernimmst dann die Macht. Mit wessen Vollmacht? Ich bin überzeugt, dass sie sich darauf beziehen. Denn in Johannes Kapitel 2, am Anfang seines Wirkens, als er den Tempel das erste Mal reinigte, als er das erste Mal kam, antworteten die Juden und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Wer hat dir die Erlaubnis gegeben, das zu tun? Und hier ist es eben wieder dieselbe Frage. Sie wollten beim ersten Mal wissen, wer ihm die Erlaubnis dazu gegeben hatte, und sie wollen es dieses Mal wissen, wer ihm die Erlaubnis dazu gegeben hatte. Aufgrund welcher Vollmacht? Und wer genau hat sie dir gegeben? Und jeder verstand das. Alle Menschen verstanden es, dass es Regeln gab und bestimmte Autoritäten, die konsultiert werden mussten. Sie wussten auch, dass Jesus immer behauptete, seine Autorität käme von Gott. Er sagte das immer wieder. Er sagte, ich tue, was mein Vater mir sagt. Ich tue, was mein Vater mir zeigt. Ich tue den Willen meines Vaters. Und ich glaube, sie hätten gehofft, dass er auch dieses Mal das sagt. Damit sie ihn dann als Gotteslästerer beschuldigt und ihn steinigen hätten können. Und so stellten sie ihm die Frage. Er war jeglicher Autorität gegenüber vollkommen gleichgültig. Und ihr wisst, dass sogar die Rabbiner nicht nur ordiniert, sondern es war recht typisch für einen Rabbiner, einen Hut zu tragen, der besagte, wer sein Mentor war. Euer Hut war also ein Zeichen dafür, mit wem ihr assoziiert wart. Und vielleicht trug Jesus nicht einmal einen Hut. Autorität war diesen Männern so ein wichtiges Anliegen. Und die Antwort von Jesus entblößt sie als das, was sie wirklich sind. Und wir gehen jetzt zum zweiten Punkt. Wir kommen von der Konfrontation, gehen wir über zu der Gegenfrage. Die Gegenfrage, Vers 3. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, auch ich will euch ein Wort fragen. So sagt mir. Das ist der typische Stil der Rabbiner. Gute Lehrer tun das immer. Das ist ein klassischer Stil der Rabbiner. Man beantwortet eine Frage mit einer Gegenfrage, um den Studenten dazu zu zwingen, tiefer in die Fragestellung einzudringen. Jesus weicht hier nicht der Frage aus, sondern er entblößt einfach ihre Heuchelei und das macht er sehr geschickt. Sie wissen, woher seine Autorität kam. Er hat es viele, viele Male gesagt und sie wissen das. Und sie versuchen nur, ihn dazu zu bewegen, es zu sagen, damit sie ihn der Blasphemie, der Gotteslästerung bezichtigen und ihn töten können. Aber statt ihre Frage zu beantworten, deckt er ihre Heuchelei auf. Nun, sie sind angeblich die großen Lehrer Israels. Sie kennen angeblich alle Antworten auf alle Fragen. Sie sind angeblich die Führer des Volkes. Sie haben angeblich eine durchdringende Allwissenheit in Bezug auf alle geistlich-theologischen Fragen. Sie waren so 10 Zentimeter über dem Boden, ja. Sie haben diese Allwissenheit beansprucht. Und also sagt er, lasst mich euch eine Frage stellen. Übrigens, das hat Jesus sehr häufig getan. Er tat es in Kapitel 5, Kapitel 6, Kapitel 11 und er wird es in Kapitel 20 wieder tun, wo er eine Frage mit einer Gegenfrage beantwortet. Und er sagt in Vers 4, ich stelle euch eine Frage, ihr beantwortet sie mir. Hier ist die Frage, war die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen?
Jeder dort wusste über Johannes Bescheid. Denn wir reden hier schließlich von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer, der Prophet, der sich in der Wüste um den Jordan herum befand und die Menschen mit der Taufe der Buße taufte und sie auf die Ankunft des Messias vorbereitete, kannte jeder. Erinnert ihr euch, wie das Lukas-Evangelium beginnt? Der Engel kommt zu Zacharias und sagt, ihr werdet ein Kind haben, obwohl ihr unfruchtbar und sehr alt seid, deine Frau Elisabeth und du werdet ein Kind haben, dieses Kind wird der Wegbereiter des Messias sein. Sie bekamen das Kind und dieses Kind war Johannes. Und Johannes wächst heran und verkündet die bevorstehende Ankunft des Messias. Johannes bereitet die Menschen auf die Ankunft des Messias vor, indem er zur Taufe aufruft. Kommt hier raus, bekennt eure Sünden. Ja? Und das geht symbolisch mit Wasser, was eine Reinwaschung von der Sünde symbolisiert, und bereitet eure Herzen damit auf die Ankunft des Messias vor. Das war seine Botschaft. Und da gingen nicht nur ein paar vereinzelte Leute hin. Sie kamen in Scharen aus ganz Judäa zu Johannes hinaus und die Menschen werden alle getauft, weil sie bereit sein wollen, wenn der Messias kommt. Und eines Tages taucht dann Jesus dort auf und Johannes sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt und hinwegnimmt. Johannes tauft Jesus, dann ist die Stimme des Vaters vernehmbar. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Nun, die Taufe des Johannes steht hier nur repräsentativ für sein ganzes prophetisches Wirken. Die Taufe des Johannes meint nicht nur den tatsächlichen Akt der Taufe. Okay? Wenn unser Herr hier also sagt, war die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen, dann meint er damit das Wirken von Johannes und seine Aufforderung zu Buße und zur dazugehörigen Taufe, um nach außen hin zu demonstrieren, dass Buße in Wirklichkeit eine Proselytentaufe war. Und damit wurde einem jeden Juden quasi vermittelt, er müsse sich selbst wie ein Heide behandeln. Denn diese Art von Taufe wurde durchgeführt, wenn Heiden den Juden bei ihrer Anbetung beiwohnen wollten, die sogenannten Proselytentaufen. Und da sie Außenseiter waren, gab es ein Ritual, dem sie sich unterzogen. Und er sagt hier, ihr Juden müsst euch selbst wie einen Heiden behandeln. Als wäret ihr ein ausgestoßener Heide, ihr müsst eure Sünden bekennen, Buße tun dafür und das durch diese Zeremonie, durch das Taufen unter Beweis stellen. Und das war die Taufe des Johannes. Um für den Messias bereit zu sein, weist Johannes auf Jesus als den Messias hin. Und ihr könnt das alles nachlesen in Lukas Kapitel 3. Die Frage ist eigentlich ziemlich einfach. War dies das Werk eines Menschen oder das Werk Gottes? Kam es vom Himmel oder kam es von Menschen? Und das stellte ein unmögliches Dilemma für sie dar. Sagen sie eher, es kam von Menschen, dann ist das problematisch. Und sie wollen auch nicht sagen, es kam von Gott. Sie hassen diese Vorstellung und glauben nicht daran. In Lukas 7 lesen wir, dass sie eine Stellung zu Johannes dem Täufer bezogen, als in Vers 29 das ganze Volk ihnen zuhörte und die Zöllner Gott Recht gaben, indem sie sich taufen ließen. Das ganze Volk zog aus und unterzog sich dieser Taufe und sagte, ja, wir wollen bereit sein. Ja, wir wollen unsere Sünden bekennen und Buße tun. Wir wollen da sein, wenn der Messias kommt, um sein Reich zu verrichten. Aber in Lukas 7, Vers 30 lesen wir, die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten verwarfen den Ratschluss Gottes, indem sie sich nicht taufen ließen. Sie verwarfen ihn. Sie würden es nicht tun. Denn das wäre ein Eingeständnis gewesen, ein Zugeständnis gewesen, dass sie sich nicht im Reich Gottes befanden und dass sie nicht heilig waren. Oh, das auf keinen Fall, ich lasse mich doch nicht taufen, ich bin doch schon heilig, ja? Das würden sie keinesfalls tun. Und deshalb lautet ihre Antwort, Johannes ist nicht von Gott, sondern von Menschen. Das ist eigentlich ihre Antwort. Aber damit spitzt Jesus das Dilemma für sie zu. War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Übrigens in der Parallelstelle in Markus 11, Vers 13 fordert Jesus sie auf. Antwortet mir! Er zieht die Daumenschraube an. Sie stecken also buchstäblich in der Klemme. Entweder geben sie zu, dass Jesus der Messias ist, oder sie leugnen, dass Johannes der Täufer ein Prophet Gottes ist. Sie können nicht zugeben, dass Jesus der Messias ist. Das ist unmöglich. Aber sie sollten besser nicht leugnen, dass Johannes ein Prophet ist, weil das ernsthafte Konsequenzen hat. Welche sind das? Vers 5. Da überlegten sie bei sich selbst. Nun, das ist ein interessantes Wort. Es beschäftigt sich mit Reflektieren und mit Abwägen. Sie waren am Abwägen. Und in der Parallelstelle in Matthäus 21, 25 verwendet er ein anderes Wort. Das bedeutet ein Zwiegespräch. Sie reflektierten also, berieten und führten Zwiegespräche. Und sie sagten, wenn wir sagen vom Himmel, so wird er fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Wenn Johannes ein Prophet Gottes ist, der einen Auftrag vom Himmel hatte, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Warum habt ihr ihn nicht geglaubt, als er sagte, Jesus sei der Messias? Aber in Vers 6 lesen wir, wenn wir aber sagen von Menschen, so wird das ganze Volk uns steinigen. Denn es ist überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. Warum würde das Volk sie steinigen? Wofür? Wegen Gotteslästerung. Das Volk würde bis in das Gesetz zurückgehen, in Verse wie 2. Mose 17,4 und 4. Mose 14,10. Sie würden sie der Gotteslästerung bezichtigen, weil sie einen Propheten Gottes nicht als Propheten Gottes bezeichneten. Wir haben hier also ein echtes Problem. Wenn wir sagen, die Taufe ist vom Himmel, haben wir keinen Grund dafür, nicht an ihn zu glauben. Und wenn wir sagen, sie ist von Menschen, dann werden sie uns steinigen. Autsch, das tut weh. Nun, ihr könnt daraus die fiebrige Erregung dieser Menschenmenge ableiten und es zeigt euch, wie wankelmütig diese Menschenmenge in Bezug auf ihre vorübergehende Begeisterung für Jesus war. Deshalb können sie also nicht die Wahrheit sagen. Was tun sie also? Vers 7. Und sie antworteten, sie wüssten nicht woher. Was für Feigmenge. Sie gaben keine Antwort. So viel zu ihrer vorgetäuschten Allwissenheit. Es war ihre Pflicht, die Wahrheit in religiösen Angelegenheiten zu beachten. Und sie klagen sich selbst an, durch ihre mangelnde Bereitschaft, die Frage zu beantworten. Wir wissen es nicht. Nun, es gibt keine Möglichkeit, sich diesem Dilemma noch einmal zu entziehen. Und Jesus macht das, wie ich bereits gesagt habe, viele Male mit ihnen. Das führt uns zum letzten Punkt, der Verurteilung. Die Verurteilung. Die Konfrontation führt zu Gegenfrage und schließlich kommt die Verurteilung. Und das ist eine dieser wirklich traurigen Aussagen. Da sprach Jesus zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Und das ist einfach tragisch. Jesus sagt im Prinzip, ausgehend von dem, was ihr mit den Informationen gemacht habt, die ihr bereits habt, gebe ich euch keine weiteren von mir. Es ist vorbei, aus, Schluss. Finito. Während er einerseits das Volk lehrt und dem Volk das Evangelium verkündigt, hat er den Führern nichts mehr zu sagen. Sie kannten den Dienst des Johannes. Sie wussten, dass Jesus behauptet hatte, sowohl er als auch Johannes kämen von Gott. Und da waren Jesus und Johannes unzertrennlich. Die traten immer als Zweiergespann auf. Und es war unsinnig, Perlen vor die Säue zu werfen. Sie lehnten all das Licht vorsätzlich ab. Und deshalb gab es keinen Grund, ihnen noch mehr zu geben. Leute, das ist Gericht. Gericht über die religiöse Führung Israels. Das ist wahres Gericht. In Kapitel 22 und Vers 66 lesen wir, dass sich die Ältesten des Volkes, die obersten Priester und die Schriftgelehrten versammelten. Und hier sind sie wieder, diese Gruppe, die zu einem späteren Zeitpunkt dann kommen und führten ihn vor ihren hohen Rat. Und sie sprachen, bist du der Christus? Sag es uns! Er aber sprach zu ihnen, wenn ich es euch sage, so würdet ihr es nicht glauben. Wenn ich aber euch fragte, so würdet ihr mir nicht antworten. Von nun an wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht Gottes. Alles, was euch noch bleibt, ist das Gericht. Da sprachen sie alle, Bist du also der Sohn Gottes? Und schließlich würde er nur sagen, ja, oder ich bin es. Und wie haben sie reagiert?
Was brauchen wir ein weiteres Zeugnis? Denn wir haben es selbst aus seinem Mund gehört. Tötet ihn!
Es bringt nichts, jetzt an dieser Stelle ihnen irgendetwas zu erzählen. Sie sind so erstarrt in ihrem Unglauben. Und in Kapitel 23, Vers 8 lesen wir auch von Herodes. Herodes aber freute sich sehr, als er Jesus erblickte, denn er hätte ihn schon längst gerne gesehen, weil er viel von ihm gehört hatte und er hoffte zu sehen, wie ein Zeichen von ihm vollbracht würde. Vers 9, er legte ihm dann auch viele Fragen vor, aber er gab ihm keine Antwort. Nun, Herodes hielt sich für einen recht wichtigen Menschen, aber Jesus beantwortete nicht eine einzige seiner Fragen. Nichts zu sagen. Leute, es gab nichts zu sagen. Und das ist Gericht. Das ist, was 1. Mose Kapitel 6, Vers 3 sagt. Mein Geist soll nicht immer mit den Menschen rechten. Gottes Geduld ist irgendwann erschöpft. Das ist Nehemia 9, Vers 30. Du aber hattest viele Jahre lang Geduld mit ihnen und hast gegen sie Zeugnis ablegen lassen durch deinen Geist, durch deine Propheten, aber sie wollten nicht hören. Darum hast du sie in die Hand der Völker der Länder gegeben. Nun, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wenn Gott sagt, ich habe euch nichts mehr zu sagen. Und Jesaja betont das noch einmal in Jesaja 63, Vers 10. Sie aber fragen widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Da wurde er ihnen zum Feind und kämpfte selbst gegen sie. Und auch Jeremia Kapitel 11 enthält ein paar sehr ähnliche Verse, die Verse 7 und 11. Denn ich habe euren Vätern eindringlich bezeugt, von dem Tag an, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte, bis zu diesem Tag, in dem ich mich früh aufmachte und es immer wieder bezeugte und sprach, hört auf meine Stimme. Sie aber taten es nicht. In Vers 11 lesen wir, darum, so spricht der Herr, siehe, ich will ein Unheil über sie bringen, dem sie nicht werden entfliehen können. Und wenn sie dann zu mir schreien, werde ich sie nicht hören. In Lukas Kapitel 19, Vers 41, als Jesus sich der Stadt näherte, weinte er. Er weinte bei ihrem Anblick und sagte, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinen Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Dem Volk gegenüber lässt er noch Gnade walten. Er bietet ihnen noch das Evangelium und die frohe Botschaft an. Und wir wissen, am Pfingsten werden 3000 Menschen gläubig und danach viele Tausende. Aber für die Führer ist es vorbei. Es ist vorbei. Und selbst die Auferstehung, nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist, nachdem werden sie nicht glauben, sondern werden eine Lüge fabrizieren, um diese zu vertuschen. Die Auferstehung. Ja, die fabrizieren eine Lüge und sagen, ja, der Leib ist gestohlen worden. Und ich glaube, dass es selbst in Gemeinden wie der unseren heute Menschen wie diese gibt. Unser Herr reicht ihnen immer wieder die Hand und er reicht ihnen noch die Hand. Aber es gibt leider Menschen, die wie die Führer sind, von denen die Tür sich für immer verschließt. Wie viele Male könnt ihr das Evangelium hören und es ablehnen, bevor unser Herr sagt, ich habe nichts mehr zu sagen. Lass das nicht zu. Und wenn du heute früh die Stimme Gottes vernimmst, dann sorge dafür, dass du Christus, den Gekreuzigten, persönlich und innig kennst. Auf eine Weise, die euer Leben verändert, nicht nur als eine historische Figur. Amen. Lass uns beten.